ARD.
Erstes TV-Duell, Scholz gegen Merz. Wer konnte punkten und wie wirkt sich das auf unsere Wahlentscheidung aus?
20 Jahre Google Maps. Ein Leben ohne Navi ist kaum noch vorstellbar.
Und der Super Bowl, längst viel mehr als ein Football-Event.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute ist Montag, der 10. Februar. Einen wunderbaren guten Morgen wünschen wir euch. Hier sind Magdalena Bienert und Moritz Zacho.
Ja, einen schönen guten Morgen. Und ich glaube ja, ne, ich habe es gestern geguckt, ich glaube ja, die beiden mögen sich, Olaf Scholz von der SPD und Friedrich Merz von der Union. Im TV-Duell gestern von ARD und ZDF, da habe ich zwei Spitzenkandidaten erlebt, die sich gegenseitige Beschimpfungen nicht übel nehmen, die auch wirklich mal zusammen lachen können, gestern auch, die in den anderthalb Stunden Diskussion in der Sache zwar hart miteinander ins Gericht gehen, aber sie sind sich insgesamt respektvoll begegnet. Und zwar ganz egal, bei welchem Thema. Merz, der war eher so staatstragend, fand ich, und Scholz, der wirkte angriffslustig. Vielleicht, weil er auch in Umfragen hinter ihm liegt.
Das mit dem Lachen, das muss ich mir nochmal angucken. Ich kann es mir gerade nur schwer vorstellen. Das TV-Duell der beiden, die ins Kanzleramt wollen, hat, glaube ich, aber gezeigt, wie du es gerade auch beschrieben hast, die können miteinander reden. Auch eine Koalition Union und SPD ist nach der Bundestagswahl nicht ausgeschlossen, aber in vielen Punkten waren sie natürlich auch schon sehr unterschiedlich. Einen klaren Verlierer gibt es aber nicht, also keiner hat sich irgendwelche Fehltritte geleistet. Die Forschungsgruppe Wahlen sieht dem ZDF zufolge Olaf Scholz aber leicht vor Friedrich Merz. Und ja, beide sind in ihren Argumenten bei der Wahrheit geblieben. Unsere Kollegen vom ARD Faktenfinder haben die Aussagen gegenrecherchiert. Da findet ihr den Link dazu auch in unserer Folgenbeschreibung.
Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wer uns Wählerinnen und Wähler am Ende wie beeinflussen konnte.
Ich fand es eigentlich sehr interessant, weil die beiden Politiker sehr nahbar gezeigt wurden. Wenn man sich nicht viel mit Politik beschäftigt, hatte man hier die Möglichkeit, sich mit den Positionen sehr viel auseinanderzusetzen.
Ich finde, dass die Positionen doch immer recht ähnlich waren von beiden. Also da war selten irgendwie eine Trennschärfe bei vielen Themen.
Ich habe dort nicht das Gefühl gehabt, dass ich aus diesem Duell jetzt etwas ziehen konnte für mich und meine Wahlentscheidung. Also ich würde sagen, ich kann mir eher vorstellen, dass ich den einen weniger wähle als den anderen.
Ich habe gefühlt was mitgenommen, aber ich kann da jetzt nicht danach sagen, ich bin klüger geworden, ich weiß, was ich wähle.
Das waren jetzt Studentinnen und Studenten aus einer WG in Münster, die das TV-Duell verfolgt haben. Aber am Ende wissen wir ja, entscheidet jeder selbst, wer uns überzeugen konnte. Wir zählen gleich auch nochmal ein paar inhaltliche Punkte auf, damit euch das leichter fällt, die beiden Spitzenkandidaten vertreten haben. Aber dass so TV-Duelle Einfluss auf die Wahlentscheidung haben können, das zeigen auch Studien.
Man bekommt halt unmittelbar mit, so wer inhaltlich wofür steht. Ne? Also zum Beispiel Migration, damit fing ja das Duell an. Scholz hat nochmal betont, dass er Merz und der Union einfach nicht mehr traut, nachdem Unionsanträge zur Migration mit Stimmen der AfD angenommen wurden. Merz hat aber mehrfach betont, dass es keine Absprachen gab und dass es auch in Zukunft keine Zusammenarbeit mit der AfD geben werde. Scholz ist der Meinung, dass er bei der Migration die richtigen Ansätze verfolgt, um sie einzudämmen. Und Merz hat ihm vorgeworfen, dass er mit seinen Vorstellungen in einem Märchenschloss lebe.
Als es dann darum ging, wie die schwächelnde deutsche Wirtschaft wieder angekurbelt werden soll, da konnten wir dann große Unterschiede sehen. Friedrich Merz und die Union, die wollen die Steuern für alle senken. Und Olaf Scholz und die SPD planen unter anderem, Spitzenverdiener höher zu besteuern. Und ich fand es dann zum Beispiel auch auffällig, dass Merz immer wieder betont hat, Ausgaben, die wir künftig in Deutschland haben, zum Beispiel auch die Verteidigungsausgaben, die finanzieren wir damit, dass die Wirtschaft wieder stärker wächst und indem wir Geld im Haushalt einfach umschichten. Und das hat Scholz als lächerlich bezeichnet und Merz vorgeworfen, er würde den Bürgern da jetzt was vormachen. Scholz ist dagegen nämlich fest davon überzeugt, dass vor allem staatliche Investitionen nötig sind.
Dann gab es einen Punkt, wo Friedrich Merz Olaf Scholz auch vorgeworfen hat, die Situation der Menschen im Land nicht zu kennen. Denn die Menschen seien wegen der Inflation de facto einfach ärmer geworden. Und da hat Scholz eingehakt und gesagt, dass der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine der entscheidende Faktor dabei war und er als Kanzler immer gegensteuern musste und dass er das auch getan hat. Also es ist nicht alleine seine Schuld sozusagen.
Und ich will noch einen Punkt kurz nennen. Wenn es um die Verteidigungsausgaben geht, dann will Merz, dass Deutschland noch deutlich mehr für die Bundeswehr ausgibt. Scholz geht zwar auch in diese Richtung, er würde aber im Vergleich zu Merz ein bisschen weniger Geld dafür einplanen.
Ja, das TV-Duell wird natürlich im Laufe des Tages wahrscheinlich noch bis ins kleinste Detail analysiert, aber Wahlforschungsexperten sagen jetzt schon, dass es eben nicht den klaren Sieger daraus gab. Es wird also in den Umfragewerten vermutlich keine großen Bewegungen mehr geben.
Das war jetzt ein TV-Duell, was wir gesehen haben. Ein paar Fernsehduelle zur Bundestagswahl, die kommen ja aber noch.
Genau, kommenden Sonntag zum Beispiel liefern sich Scholz und Merz wieder eine Debatte, aber diesmal bei den Privatsendern RTL und NTV. Und in dieser Runde sind dann auch Robert Habeck von den Grünen und Alice Weidel von der AfD mit dabei. Und in der Sendung Bericht aus Berlin haben auch schon die Spitzenkandidaten von FDP, Linke und Bündnis Sarah Wagenknecht diskutiert.
So, falls ihr jetzt aber gerne noch mehr Infos auf die Ohren haben wollt, dann hier noch ein Tipp von uns, wir vom 15-Minuten-Podcast. Wir haben uns durch alle Wahlprogramme gewälzt und 4 Sonderfolgen für euch produziert. Zum angespannten Wohnungsmarkt, zur schwächelnden Wirtschaft, zur sozialen Gerechtigkeit und, Magda, kommenden Samstag kommst du dann ja noch ins Spiel.
Genau, auch mit dem super polarisierenden Thema Migration und Asyl. Ich habe mit spannenden Leuten darüber gesprochen. Das hört ihr dann am Samstag.
Unsere Kurznachrichten.
Wenn heute schon Bundestagswahl wäre, dann hätte die FDP ein Problem, denn in Umfragen liegt sie bei etwa 4% und würde damit an der 5%-Hürde scheitern. Parteichef Christian Lindner gibt sich trotzdem selbstbewusst. Beim außerordentlichen FDP-Parteitag hat er nochmal deutlich gesagt, dass er mitregieren will. Er hat für eine Koalition aus FDP und Union geworben und er hat nochmal deutlich gemacht, dass es keine Zusammenarbeit mit den Grünen geben wird.
Am Wochenende hat es wieder zahlreiche Demonstrationen gegen einen Rechtsruck in der Politik gegeben. Allein in München waren es am Samstag nach Polizeiangaben mehr als 250.000 Demonstrierende.
Und im russischen Ostseehafen Ust-Luga in der Nähe von Estland ist ein Öltanker auf Grund gelaufen. Das Schiff hat 130.000 Tonnen Heizöl an Bord. Laut russischen Angaben gab es im Maschinenraum mehrere Explosionen. Danach hat sich das Schiff mit Wasser gefüllt. Alle Besatzungsmitglieder konnten sich aber retten und bisher ist auch noch kein Öl ausgelaufen.
Rechts abbiegen auf Elstergasse.
Wundert euch jetzt bitte nicht, falls ihr gerade im Auto unterwegs seid. Das war jetzt nicht euer Navi, das zu euch gesprochen hat, sondern dahinter stecken wir.
Genau, denn seit vielen, vielen Jahren begleitet uns diese Stimme bei Google Maps und hat uns schon oft sicher ans Ziel gebracht. Ich erinnere mich noch, als ich Anfang der 2000er beim Radio angefangen habe mit Standort Potsdam, da musste ich viel durch Brandenburg gurken. Ey, und ich habe mir eine Wegbeschreibung 20 Seiten ausgedruckt und auf den Beifahrersitz gelegt und an jeder Ausfahrt wirklich hektisch darin geblättert, bin an Tankstellen rangefahren, um da nochmal in einem Atlas zu gucken, um nachzufragen. Ey, es war so mühsam.
Ja, du Arme. Also da muss ich sagen, meine Reporterzeit, die ist ein bisschen kürzer und da konnte ich Google Maps immer schon nutzen. Das war natürlich ganz praktisch für mich dann gewesen.
Ja, sehr froh.
Und die Navi-App Google Maps, die gibt es schon seit 20 Jahren, aber streng genommen müssen wir nachträglich gratulieren, denn die App hatte vorgestern Geburtstag.
Ja, und so wie wir sie auch heute kennen, war sie natürlich nicht immer. Also die Entwicklerinnen und Entwickler des US-Riesen Google haben ihren Navigationsdienst über die Jahre ja immer weiter ergänzt. Also wir können ein Ziel eingeben und uns entscheiden, wollen wir mit dem Auto, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit den Öffentlichen dahin. Wir können nach Restaurants suchen, uns auch parallel Bewertungen dazu durchlesen. Wir können uns anzeigen lassen, wie voll es da gerade ist. Wir können am Ende sogar mit dieser App bezahlen. Also eigentlich super praktisch.
Total. Ich nutze die App auch wirklich sehr viel, muss ich sagen, aber auch ein bisschen mit Magengrummeln, denn Google, und das wissen wir eigentlich alle, das ist eine echte Datenkrake und sammelt dann alles, was wir eingeben. Die App weiß durch die Ortungsdienste auf unserem Smartphone ganz genau, wo wir gerade sind und Google sammelt unsere Bewegungsdaten. Und darüber freut sich das Unternehmen natürlich und alle anderen, die zusammenarbeiten, weil sie eben Infos über uns bekommen und immer präziser herausarbeiten können, wie sie ihr Produkt an uns am besten vermarkten.
Und Google sagt, es gibt jeden Tag 100 Millionen Updates von uns Usern, weil wir ja eben Restaurants oder Geschäfte bewerten, Infos aktualisieren. Also wir sind eigentlich alle kostenlose Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und konsumieren gleichzeitig auch noch die Werbung, die uns so ganz subtil durch diese kleinen Icons angezeigt wird, ne? Also laut Schätzungen nimmt Google mit seiner Navi-App Milliarden ein. Also Geschäfte können ja ihr Logo gegen Geld prominent darin platzieren. Autohersteller und Taxidienste arbeiten natürlich auch mit diesen Daten. Der Taxidienst Uber hat zum Beispiel 60 Millionen Dollar gezahlt, um die Google-Karten für die eigene App nutzen zu dürfen. Und zwar auch nur für 3 Jahre. 60 Millionen.
Boah, was für eine Zahl. Und was dann auch eigentlich für ein Monopol, ne? Also Google Maps hat einen Marktanteil von mehr als 80%. Wahnsinn. Mit anderen Worten, wer da nicht präsent ist und Werbung schaltet, der wird in der realen Welt auch oft übersehen.
Google Maps beeinflusst uns also maßgeblich in unserem Alltag und bestimmt, welche Werbung wir angezeigt bekommen. Und es gibt noch einen anderen Bereich, in dem wir auch beeinflusst werden, nämlich im Straßenverkehr. Also die App hilft uns dabei, ja, Staus zu umfahren, weil sie Verkehrsdaten in Echtzeit erfasst und laut Studien dann Verkehrsströme leitet. Es gibt aber auch zum Beispiel Beschwerden in Wohngebieten, wenn Google Maps wieder hunderte Autos durch kleine Orte leitet.
Habe ich auch gerade erst wieder erlebt. Die kleinen Gemeinden rund um Hannover kennengelernt, falls auf der A2 einen Unfall gab und ich dann umgeleitet wurde. Und da habe ich dann Orte kennengelernt, die ich vorher noch gar nicht kannte. Und die waren dann durch die ganzen Umleitungen auch ziemlich voll.
Naja, klar. Also es ist jetzt nicht alles super toll an Google Maps, auch wenn diese App uns im Alltag natürlich wirklich hilfreich ist. Ich erinnere mich auch noch, wie 2010 heftig diskutiert wurde, als diese Kameraautos für den Google Street View rumgefahren sind und viele Angst hatten, dass jetzt ihr Haus, ihre Straße, ihr Auto davor abgefilmt wird.
Total, aber trotzdem haben wir jetzt heute eine sehr detaillierte Straßenaufnahme. Und als dann vor 3 Jahren nochmal alles aktualisiert wurde und Kameraautos rumgefahren sind, da gab es dann nicht mehr so große Proteste.
Ich habe damit kein Problem. Also Datenschutz haben wir doch heutzutage sowieso kaum noch.
Ich fand das immer ganz witzig und aufregend, wenn man da mal nachgeguckt hat.
Ich werde Widerspruch einlegen, weil mir die Privatsphäre wichtig ist.
Also der letzte Mann in der Umfrage hat jetzt noch einen wichtigen Punkt genannt. Ja, es fahren diese Kameraautos rum, Filmhäuser, aber auch jeder kann widersprechen. Und dann muss Google tatsächlich das Haus auch verpixeln, wenn man das möchte. Genauso wie Gesichter und Autokennzeichen auch, eben um die Rechte von uns zu schützen.
Und mit Blick in die Zukunft lässt sich sagen, dass Google Maps gerade daran arbeitet, künstliche Intelligenz zu integrieren, damit wir noch effizienter im Straßenverkehr geführt werden, wenn zum Beispiel plötzlich eine Straße gesperrt ist zum Beispiel. Und wir sollen künftig dann auch mit der App sprechen können, um sie zum Beispiel zu fragen, welcher Ort in der Nähe eignet sich am besten, um meinen Kindergeburtstag zu feiern?
Dein.
Ja, mein.
So, wir kommen jetzt zu einer anderen amerikanischen Errungenschaft, die an diesem Montagmorgen, glaube ich, ziemlich viele ziemlich verschlafen gemacht haben dürfte, der Super Bowl. Und ja, auch in meinem Haushalt brannte um 2:30 noch Licht, als ich aus dem Haus ging.
Respekt.
Ich sag's aber ganz ehrlich, ich verstehe den Sport jetzt nicht so wirklich, aber ich gucke zuverlässig und sehr gerne seit Jahren die Halbzeitshow direkt am nächsten Morgen, eben heute sogar mal live, diesmal mit Rapper Kendrick Lamar, dazu kommen wir gleich noch ausführlicher.
Ja, der Super Bowl ist das größte Einzelsport-Event der Welt und Deutschland gilt als Football-Hochburg in Europa. Letztes Jahr haben in Deutschland 2 Millionen Menschen das Event live im Fernsehen verfolgt und für die anderen 81 Millionen, zu denen ich auch gehöre, verraten wir mal, wie das Spiel ausgegangen ist. Die Philadelphia Eagles haben sich den Titel zum zweiten Mal geschnappt. 40-22 ist das Endergebnis, also eine ziemlich klare Sache.
Ja, also auch eine Revanche für sie, ne? Weil vor 2 Jahren haben sich die Kansas City Chiefs in einem knappen Spiel den Titel geholt.
Da siehst du, am Ende sind doch alle Gewinner, ne? Aber für Football-Fans aus Duisburg war das gestern ein sehr gelungener Abend.
Das habe ich nicht so geil erwartet. Hier rennt jeder mit unterschiedlichen Trikots rum und trotzdem mag sich jeder, trotzdem findet man ihn sofort irgendwie toll.
Es freut sich einfach jeder für jeden und jeder möchte einfach nur einen guten Abend haben.
Wir sind hier alle eigentlich eine Liga. Im Fußball werden wir jetzt hier alle verfeindet und hier sitzen wir einfach alle zusammen und können gemeinsam Bierchen trinken und das Spielchen gucken.
Schön.
Ja, das finde ich sehr, sehr schön. Absolut. Nicht alle verfeindet, alle machen das irgendwie zusammen. Lass uns aber nochmal über die Halbzeitshow sprechen. Du hast ja auch gesagt, die guckst du dir immer an. Es ist ein gut 12-minütiger Part und das ist der meistgeguckte TV-Moment des Jahres in den USA und erhält sogar mehr Aufmerksamkeit als das eigentliche Spiel. Und in diesem Jahr durfte Kendrick Lamar eben auftreten, du hast es erwähnt, und der Rapper hat gerade erst 5 Grammys abgeräumt, also ziemliche Prominenz.
Absolut. Und er hatte Schauspieler Samuel Jackson als Uncle Sam mit auf der Bühne und Jackson ist einfach auch eine Legende. Kendrick Lamar war ja vor 3 Jahren auch schon mal Teil der Rap-Legenden Halftime-Show. Da waren unter anderem Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre und Eminem dabei. Und ich erinnere mich an diese Show, da gab es auch Autos auf der Bühne, dieses Mal auch. Und wenn du mich fragst, ich liebe es, wenn eine Rihanna oder Lady Gaga in spektakulären Outfits so durchs Stadion segeln. Ich finde, da ging die Rap-Nummer so rein von der Performance, finde ich ein bisschen weniger krass. Aber hey, das ist nur meine bescheidene Meinung, die meisten fanden es super.
Es war überraschend gut im besten Sinne, aber ich habe auch nichts Spezielles erwartet. Habe es mal auf mich zukommen lassen, aber... Ja, richtig gut.
Mega, mega. Ich liebe Kendrick Lamar.
Ja, gossipmäßig können wir euch noch sagen, dass Donald Trump als erster US-Präsident überhaupt auch als Zuschauer da war. Und natürlich war auch Sängerin Taylor Swift dabei, um ihren Freund Travis Kelce von den Kansas City Chiefs zu unterstützen.
Ja, und das war aber auch ein witziger Moment in Anführungsstrichen. Die wurde nämlich ausgebuht, als sie eingeblendet wurde. Allerdings eher wegen Kelce, nicht wegen ihr. Aber das ist natürlich trotzdem total ungewohnt für eine Taylor Swift. Und im Netz kursieren schon Videos mit ihrem erstaunten Gesichtsausdruck. Fand ich irgendwie ganz sweet.
Gucken wir nochmal auf den wirtschaftlichen Aspekt des Super Bowls. Die Werbezeit dort ist die teuerste des ganzen Jahres. Im Durchschnitt zahlen Unternehmen für ihren Werbespot während des Spiels 7 bis 8 Millionen Dollar für 30 Sekunden.
Boah. Ja, und vor und danach zahlt man auch noch mehrere Millionen. Und Fun Fact, das Spiel dauert eigentlich nur 60 Minuten und die Werbung tatsächlich ungefähr so eine Dreiviertelstunde.
Ja, und auch unsere Wirtschaft, die profitiert davon, dass Super Bowl ist. Das sieht man auch schon in den Supermärkten. Überall gibt es eben Popcorn in Eimern mit US-Flagge drauf. Es gibt Hotdogs, Burger, Chicken Wings und Co. Und der Handelsverband Bayern, der macht da mehrere Millionen Euro Profit im deutschen Einzelhandel aus.
Ja, also ähnlich wie auch Halloween, ne? Es ist zu uns rübergeschwappt und schwupps haben wir alle was davon. So, ich bin auf jeden Fall morgen wieder für euch am Start. Und Moritz,
und mir hat es ganz viel Spaß gemacht mit dir heute. Genau, ich habe Feierabend und an meiner Stelle wird dann morgen dein geliebter Uli wieder sein.
Bis bald.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.